Der wievielte Stollen ist das jetzt?
Das ist Stollen Nummer 1, 2. Habe ich weggegeben. 3 habe ich weggegeben. Dritte oder vierte? Der dritte. Weil in dieser Familie oder in dieser Mini-Familie, Opi und ich, esse ich im Wesentlichen Stolle. Und die Herausforderung für 9
Das ganze Jahr, oder?
Inzwischen habe ich das Gefühl, wenn ich die nicht irgendwie entsorge, mit einem schlechten Gewissen irgendwie, werde ich irgendwie...
Wirst du zur Stolle.
Werde ich zur Stolle werden. Oder ich brauche bis Ostern dafür. Und wer
denn? Was isst man denn nochmal an Ostern? Ist man da nicht auch Stollen?
Oh nee. Was isst man? Ostern?
Doch, Osterstollen.
Es gibt Osterstollen, du hast recht. Ja, dann werden wir diese Weihnachtsstollen zu Osterstollen erklären. Es gibt Osterstollen, stimmt.
Aber sind Osterstollen, Weihnachtsstollen nur ein bisschen härter, weil die eigentlich von Weihnachten noch sind? Oder wie läuft das?
Wenn du sagst, es gibt Osterstollen, kann ich dir nur zustimmen, weil in mir was klingelt.
Die haben doch manchmal so eine Form von so einem kleinen Lamm oder so.
Ja, weißt du, so könnte sein. Ne? Und könnte sein irgendwie. Und ey, Osterstollen, das scheint mir irgendwie aus Süddeutschland zu kommen. Also es gibt es ist auf jeden Fall aus Süddeutschland. Und
sind Stollen generell aus Süddeutschland eigentlich?
Nee, ich weiß es nicht, aber ich könnte vermuten, dass die irgendwie durch die Vertriebenen eingeführt wurden hier. Aber ich bin noch gar nicht sicher irgendwie. Keine Ahnung.
Und was meinst du mit Vertriebenen? Aus dem Osten? Oder
wie? Ja, Vertriebene sind, Deutschland hatte ja während des Zweiten Weltkrieges besetzte Gebiete gehabt, in Polen, in Tschechien, damalige Tschechoslowakei und da wurden die Deutschen hin umgesiedelt. Und die haben dann sehr lange da gelebt, viele Jahre, haben da ihre Kinder gekriegt, haben da ihre Aufgaben, ihre Jobs gehabt. Und mit Beendigung des Krieges mussten sie das Land wieder verlassen. Und das sind die sogenannten Vertriebenen. Und die haben eben, andere Rezepte mitgebracht, andere Traditionen, einen anderen Dialekt.
Unter anderem Stollen.
Vielleicht Stollen, das war jetzt mehr eine Ahnung von mir, muss aber überhaupt nicht ein bisschen sein. Wieso vieles eine Ahnung ist nur.
Ja. Woher kommen eigentlich Rouladen? Nee, das interessiert mich wirklich. Rouladen, mit Rouladen, das verbinde ich mit dem Osten, aber das muss ja nicht.
Nee, Rouladen sind. Rouladen hört sich ja eigentlich französisch an, ja. Es wird ja nicht Rouladen geschrieben, sondern mit OU. Und das vermute ich mir einfach, dass da eine.
Ich dachte, es wird Rollladen.
Nee, die Rolladen sind ja die an den Fenstern. Rouladen, es hört sich. Also wo du fragst, muss ich sagen, hört es sich so ein bisschen nach Frankreich an.
Rouladen,
ne?
Fleisch in Fleisch gewickelt. Ja, bevor dieser Podcast in Rezepte-Podcast ausartet.
Ach, läuft der Laden schon, oder?
Ja.
Ach so, ja.
Das ist doch ein entspannter Einstieg, wenn ich das einfach mal laufen lasse. Ich hatte eben ein Thema angeschnitten, wo ich dachte, Nanu habe ich übrigens von dir, Oma, weil du ab und zu mal Nanu sagst. Nanu, da kann man doch mal das Mikrofon einschalten, weil mich interessieren würde, was Oma dazu denkt oder was sie für Erfahrungen gemacht hat. Und zwar wollte ich einfach mal das Statement oder die Aussage tätigen, dass man heutzutage, um an ein Unternehmen zu kommen, was irgendwie ein hohes Ansehen hat oder besonders innovativ ist, auch eine besonders innovative Bewerbung schicken muss, die immer verrückter wird. Also was ich höre, ist, dass beispielsweise, was sowieso schon gar nicht geht, ist so ein langweiliges Stück Papier dahin zu schicken. Meistens sollte man das mit Farben machen oder mit Formen oder irgendwelche Informationen runterschreiben, die einen interessant machen könnten. Zum Beispiel, wo auf der Welt habe ich schon gelebt, so verrückte Dinge. Und da fasse ich mir echt manchmal in den Kopf, weil ich mir denke, Es ist irgendwie so ein großes Überbieten geworden. Es geht gar nicht mehr so viel darum, was da drin steht, sondern was sie für ein Gefühl bekommen, wenn sie das lesen. Weil viele Unternehmen müssen ja tausende von Bewerbungen lesen. Und jetzt war meine Frage an dich, Oma, wie war das damals? Was war so der normale Weg, wie man sich für einen Job beworben hat? Ist man da hingegangen oder hat man eine Stellenausschreibung in der Zeitung gelesen, hat da per Post was hingeschickt? Und war das damals auch schon so ein Riesenkonkurrenzkampf in größeren Unternehmen?
Es war auf jeden Fall ganz anders. Und ich meine, ich kann ja jetzt vor allen Dingen über meine Magdeburger Zeit, aber auch über die Kölner Zeit etwas sagen. Da gibt es riesengroße Unterschiede. Mhm. In der Magdeburger Zeit, das heißt in der ehemaligen DDR, gab es einfach andere Kriterien für eine Einstellung. Es gab da die Einstellung im staatlichen Bereich, das im Verwaltungssystem, in Schulen und so weiter, alles was staatlich war. Dann gab es die Bewerbung im privaten Bereich und da fällt mir noch der kirchliche Bereich ein. Und das waren ganz unterschiedliche Bewerbungen. Im staatlichen Bereich wurde bei der Beurteilung deiner Bewerbung ganz gewaltig drauf geachtet, also nicht unbedingt als Arbeiter, sondern im welche politische Haltung man hatte. Also nicht, wenn ich als Dreher oder Schlosser gearbeitet habe, dann mich beworben habe, dann hat das nicht so eine Rolle gespielt, ja. Aber ein Kriterium war in meinem Falle im Lehrer- und Erzieherberuf und später im Kulturbund waren das schon ganz heftige Kriterien. Und im kirchlichen Bereich wiederum, da wurden ja in meinen Jahren die Leute eingestellt, die in den staatlichen Institutionen keine Chance hatten, wegen ihrer politischen Einstellung unter anderem. Das war so ein Auffangbecken. Mhm. Da ging es mehr um das, was ich kann und aber auch um schon um eine Beziehung zur das war auch ein Pluspunkt, wenn man eine Beziehung zum Glauben, zur Kirche hatte. Mhm. Und dann die privaten Leute, es gab ja ganz wenige private Betriebe.
Ja, stimmt. Das gab es ja gar nicht so richtig.
Nee, ganz, ganz, ganz wenige Handwerker oder so. Ich denke, da haben einfach, da hat das fachliche Können, da ging es darum. Dann, jetzt kommt der große Cut. Und dann kommen die Bewerbungen, meine Erfahrungen mit Bewerbungen in Köln, das heißt im Westen, wie es so damals hieß. Ich kannte die Mechanismen nicht, wie man sich bewirbt. Ich wusste nicht, ich war vollkommen verunsichert, als ich eine Arbeit gesucht habe. Ich wusste nicht, muss ich hier hochstapeln, sagen, ich kann ganz, ganz viel, ich bin ganz, ganz wunderbar. Oder muss ich tief stapeln, um eine Mitteilung zu machen? Ich bin oberbescheiden, mich könnt ihr formen und mir könnt ihr machen, was ihr wollt.
Das ist eine spannende Frage.
Das ist eine spannende Frage. Ich denke, die ist sowieso sehr spannend. Und ich musste mich da wirklich erstmal rantasten, diesen ganz anderen Mechanismus einer Bewerbung überhaupt zu erfahren und zu erleben. Und das war ganz hart für mich. Ich sage noch kurz ein Beispiel. Ich hatte mich, meine erste Arbeit, wo ich mich gar nicht großartig bewerben musste hier in Köln, war als Schwarzarbeiterin in einem Brauhaus, wo ich geputzt habe. Die suchten einfach jemanden.
Weißt du noch, wo, welches?
Am Altermarkt, ja.
Ah, krass. Also ja, direkt da, wo die ganzen Touris ankommen.
Wo die ganzen Touris sind. Und da war eine hochinteressante Situation. Die brauchten jemanden und es war eine knallharte Arbeit mit ganz schweren Eichenstühlen, die man hochstellen musste. Mhm. Und aber das Entscheidende war, für uns in der ehemaligen DDR war die Putzfrau war die Königin. Die hat man hofiert und weil man die unbedingt brauchte und davon gab es nicht so viele. Jetzt habe ich mich hier in Köln als Putzfrau habe ich mich mit zu den Kellnern morgens an den Frühstückstisch gesetzt und habe ein baffes Erstaunen und eine Irritation bemerkt. Und da ist mir klar geworden, wo ich bin. Und dass die Klassenunterschiede sich doch auch an so Stellen ganz gewaltig zeigen. Und sonst hatte ich mich in einer Werbeagentur beworben, habe ganz viele Baldrian-Tabletten genommen, weil ich so eine Angst hatte, weil ich einfach nicht wusste, wie mache ich das hier.
Dann, da war doch das auch ein Umgang mit so Druckern.
Ganz genau, mit den Kopierern, ja. Und als ich dann, als dann gesagt wurde, dann machen Sie doch mal 20 Kopien und so, da stand ich vor diesem geheimnisvollen Gerät und wusste nicht, was ich mit dem anstellen sollte. Und dann haben die das aber sehr, sehr klug und sehr menschlich gelöst. Aber am nächsten Tag kam die Sache, jetzt soll ich zum Diktat kommen. Elektronischen Schreibmaschine mit Display und so hatte ich auch noch nicht gesehen und auch das ging wieder so schief und die waren aber so nett, die Leute, und haben mich eine Woche bezahlt und dann wussten wir beide voneinander, das wird nichts. Aber die Mechanismen waren extrem unterschiedlich.
Ich habe gerade, wenn du geredet hast, überlegt, woran das wohl liegt, dass man heutzutage sich so profilieren muss und so beeindrucken muss und so von sich als Person überzeugen muss. Und ich glaube, das hat unter anderem was damit zu tun, dass wir heute so eine Informationsgesellschaft geworden sind, dass die Informationen, die man braucht, um eine Arbeit auszuführen oder ne, die... Ja, doch die Information und das Wissen so viel leichter zu finden sind und so viel leichter sich anzueignen sind, in Anführungsstrichen, das kommt natürlich auf den Typ drauf an, aber dass das einfach Wissen brach rumliegt, im Internet beispielsweise, dass sobald du dieses Wissen verinnerlicht hast, ist es wirklich eine Frage der Persönlichkeit, weil es gibt einfach ganz viele Menschen, die ganz viel wissen. So, und dann ist es nicht mal das große Geheimnis, wie bedient man, ne, eine elektronische Schreibmaschine oder den Computer, sondern das wissen halt ganz, ganz viele Menschen. Nur die Frage ist dann, wer wendet es wie an und was für ein Typ sind die? Sind die umgänglich? Dass plötzlich so diese Dinge über das Wissen hinaus so eine ziemlich große Rolle spielen, ist so eine Hypothese, kann ich mir vorstellen. Natürlich gibt es immer noch total spezielles Wissen, was nur einige sich aneignen können oder einfach lange Zeit dafür brauchen, weshalb da eh schon viele aus dem Raster fallen, die vielleicht jünger sind. Aber ich glaube schon, dass irgendwie so dieses Autodidaktische heutzutage so viel Angebot gibt. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es weißt, ne, aber es gibt ja im Internet ganz, ganz viele Kurse von Universitäten, die sind kostenlos. Da kannst du dich sozusagen in den Hörsaal setzen und dir die Videos anschauen.
Übers Internet, ja?
Übers Internet. Ich meine, es gibt oft aufgezeichnete Vorlesungen, die man sich anschauen kann, auch von Harvard oder Stanford oder die großen Universitäten. Ja, und so kann man sich halt Wissen aneignen.
Frage ohne, dazu, gefällt dir das?
Ich finde das super. Doch, ich finde das wirklich super. Also natürlich der Konkurrenzkampf, das ist irgendwie hart, aber auf der anderen Seite... Ich bin ein wissbegieriger Mensch und deshalb finde ich es toll, dass man so viele Ressourcen hat heutzutage.
Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, was du am Anfang gesagt hast über Bewerbung und dass man sich immer, ich muss mich mal korrigieren, wenn ich da ein bisschen was falsch verstanden habe, dass man sich immer wieder was Neues überlegt, dass man immer wieder der rote Punkt in der grauen Masse ist und dass man eine Aufmerksamkeit erregt. Ich finde, das ist ein Oberstress.
Na klar.
Das ist ein Oberstress, der einfach Dinge produziert, wo einfach Dinge produziert werden, die für mich abseits des, wie soll ich sagen, abseits des der Bodenständigkeit liegen. Was bringt das? Ja, dieses, ich erinnere mich daran, gehört ja auch zum Thema Bewerbung. Für eine Bewerbung braucht man ja, wenn man schon einen Job hatte oder wenn man studiert, braucht man ja Referenzen möglichst, ja. Allein diese Referenzen, die man von der Arbeitsstelle mitbringt, ja, die sind so durchpsychologisiert.
Ja.
Da sind Bewertungen drin, die erstmal entschlüsselt werden müssen. Da wird etwas angeblich gelobt, was denn als negativ interpretiert wird. Und es ist Ich finde, dieses Geschehen entfernt sich einfach von etwas Gutem. Das entfernt
von einer
sich einfach
Wertschätzung
von
auch,
einer Wertschätzung und es erhebt sich über was und verkünstelt sich, so kann ich es vielleicht sagen.
Gebe ich dir recht, aber ich würde auch sagen, das, wovon ich spreche, sind ja eher Einzelfälle. Da spreche ich von Unternehmen, die Tausende von Bewerbern haben. Da spreche ich nicht vom Rewe nebenan oder, weiß ich nicht, von einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Da wirst du dich sicher noch mit einer, ich sag mal, durchschnittlichen Bewerbung wirst du da auch gut ankommen, wenn du weißt, was du machst, da auch arbeiten können. Aber ich meine halt so diese ganz riesigen, innovativen Firmen. Was sollen die anders machen? Oder das ist ja auch rein schon Psychologie, dass die gerade auf die Bewerbung achten, die halt total aus dem Raster fällt. Also
eine Frage dazu.
Ja.
Welche Meinung du dazu hast? Meine Fantasie sagt mir und meine Befürchtung sagt mir, wenn dieser Wettbewerb um die verrückteste Bewerbung oder um die Bewerbung, auf die am besten reagiert wird angeblich, ja, wenn da sowas Glattgebügeltes entsteht, ja, das stelle ich mir schrecklich vor. Wir haben uns zum Beispiel immer gehütet, auf meiner Arbeitsstelle Bewerber zu nehmen, die ein oberperfektes, wenn die jetzt nach dem Studium zu uns kamen, ein oberperfektes Zeugnis hatten. Das war für uns immer so, dass wir gesagt haben, nee, das stimmt irgendwas nicht. Das stimmt hinten und vorne nicht. Ein Mensch ist ein Wesen, der starke Seiten hat und nicht so starke Seiten. Und dieses Glattgebügelte, ja. Und würde ich als Arbeitgeber nicht drauf reagieren. Eine Frage jetzt noch. Jetzt dazu, deine Meinung. Und noch eine Frage ist, wenn du ein Arbeitgeber wärst, soweit du es so vorstellen kannst, ja, du kennst, hast ja auch letzten Endes ähnliche Erfahrungen. Was wäre für dich wichtig, wenn sich jemand, oder kannst du das sagen,
ja,
was für dich
ich
wichtig
sagen.
Wäre?
Erstmal zu dem Punkt davor. Ich habe mal mit einer Freundin darüber geredet, ich weiß nicht mehr mit wem. Und es wurde darüber gesprochen, was ist, wenn ich in meine Bewerbung schreibe, ich hatte eine dreijährige Fernbeziehung nach Asien. So, hat nichts mit dem Beruf zu tun, nichts. Also ist vielleicht irgendwie ein Job in der IT. Aber was sagt das aus? Das sagt aus, dass du jemand bist, der Beständigkeit wertschätzt oder an etwas arbeiten kann, obwohl es schwer ist, zum Beispiel eine Fernbeziehung aufrechtzuerhalten. Du bist jemand mit Perspektive, weil du weißt, wofür du Dinge tust. Du bist jemand, der Geduld hat. Du bist jemand, der empathisch ist, weil er über eine weite Entfernung her eine Beziehung aufrechterhalten kann. Und das meinte ich mit so herausstechenden Bewerbung. Ich meinte gar nicht so unbedingt glattgebügelt, weil das ist ja nichts Glattgebügeltes. Nee, wenn man sowas liest, kann das ja auch ein Schuss in den Ofen sein. Ne? Kann natürlich auch sein, was will diese Person uns damit sagen. Aber es kann zum Beispiel die Aufmerksamkeit catchen und sagen, Moment, warum sagt uns diese Person das über sie? Sowas sehr Intimes, aber Spannendes, was vielleicht über so die Eigenschaften der Person Auskunft gibt. So. Weißt du?
Ja,
also so hatte ich das so ein bisschen gedacht. Und ich glaube, es gibt wenig Eigenschaften, wo ich sagen würde, die muss der Kandidat auf jeden Fall mitbringen. Aber ich glaube, die wichtigste Eigenschaft ist, oder zwei, Lernbereitschaft, wirklich, und Wissbegierigkeit. Also bereit, neue Dinge zu lernen und offen für auch Dinge, die vielleicht sonst nicht so in dem Interessensspektrum der Person liegen und einfach so die Motivation, stetig an Dingen zu arbeiten. Und stetig meine ich einfach nicht direkt aufgeben, sondern sich durchbeißen zu können. Ich glaube, das sind so die zwei Faktoren. Weil dann im Prinzip ist es egal, was für einen Hintergrund die Person hat, weil sie kann sich ja einarbeiten. Und selbst wenn es eine schwierige Aufgabe ist, greift die andere Eigenschaft, dass sie sich durchbeißen kann und trotzdem daran weiterarbeitet und das nicht dann direkt fallen lässt. Und ich glaube, das sind so die zwei Eigenschaften, auf die ich achten würde. Ja, und da würde zum Beispiel sowas hinpassen, wie ich habe eine dreijährige Fernbeziehung geführt nach Asien.
Das finde ich total stimmig, was du hier gesagt hast. Und ich wollte darauf auch nochmal dazu auch noch mal was sagen. Das ist eine sehr spannende Sache mit der dreijährigen Fernbeziehung nach Asien. Ich würde vielleicht gar nicht sagen dreijährige Beziehung, sondern ich würde eher sagen langjährige Beziehung, um das nicht so kurz,
konkret zu machen.
Ich meine, 3 Jahre sind schon lange vom Gefühl her, aber um mitzuteilen, dass es lange war. Und dann können die ja immer noch nachfragen, wie lange war. ich glaube irgendwie zu dem Thema glattgebügelt, genau dieses glattgebügelte, also ist meine Meinung, muss man brechen. Mhm. Weil nämlich es war, ich erinnere mich an die Bewerbung, die bei uns eingeflattert sind. Das war so die Anfangszeit, als mit dem Computer so ganz viel, also mit dem Internet ganz viel Einladung gemacht und da wurde gestaltet, da wurden Fotos reingebastelt und so, ja. Da wurde das so richtig und die Bewerbungen, die waren alle so glattgebügelt. Mhm. Ja, ich denke, der Zug der Zeit ist heute ein anderer.
Genau, ich glaube, dass die glattgebügelten eher die Norm sind und die rausstechen wollen heutzutage, machen es halt eben anders.
Die schaffen vielleicht auch Irritationen, Brüche oder irgendwas, ja. Weil letzten Endes, am Ende, ist glaube ich, eine Mitteilung darüber, dass sich da ein Mensch bewirbt, wichtig. Und nicht, dass sich eine glattgebügelte Funktion bewirbt. Sondern da, man muss immer noch den erkennen, da ist so ein Mensch. Mhm. Das ist einfach ein Mensch, ja. Mhm. Und so von daher diesen Spagat hinzukriegen, das ist es, glaube ich. Also und ich persönlich, ich meine, ich bin ja nur weit, weit weg von den Bewerbungen und so, ja, aber ich würde sogar, wenn ich mich heute bewerben würde, ich würde eine ganz ehrliche Bewerbung machen. Natürlich irgendwas schon weglassen, ja. Mhm. Das ist klar. Auch auf das Profil, das gewünschte Profil dann achten und so. Aber ich würde es gerade, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ich es ganz ehrlich machen würde. Mhm. Und so gerade deshalb. Mhm. Und nicht sowas, ich würde, glaube ich, nicht sowas Angestrengtes machen. Mhm.
Ich glaube, was auch gut kommt, ist, wenn du halt was schreibst, wo die wissen, der ist ein Risiko eingegangen. Und zwar das Risiko, dass das wenn jemand anderes das liest, eventuell sagen könnte, was soll der Quatsch? Das möchte
ganz also, genau. Das ist so einer der Punkte und dass ich nicht eine, dass ich mich auch wohlfühle bei dem Ganzen.
Ich finde das so verrückt, so wenn man so ein bisschen weggeht jetzt so von speziell Bewerbung. Im Prinzip, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ich finde es so verrückt, wenn ich mir im Alltag Gedanken darüber mache, dass hinter jeder Position, da muss man erstmal drüber nachdenken, also es klingt jetzt erstmal banal, aber dass hinter jeder Position, der man entweder gehorcht oder auf die man irgendwie reagiert oder die irgendwie deinen Alltag strukturiert, ein Mensch steht. Wenn man sich das mal klar macht, dann fällt einem auf, wenn man diese Position alle wegnehmen würde, sind wir ja irgendwie alle gleich. Und damit meine ich beispielsweise, wenn du in der Bahn sitzt, der Bahnfahrer beispielsweise, das ist auch nur irgendein Kerl, der am Morgen aufgestanden ist, in seinen Terminkalender geguckt hat, hat gesagt, scheiße, heute muss ich arbeiten, auf geht's zur Arbeit, sich in diese Bahn setzt und dich rumfährt. Der bringt so viel Struktur in deinen Alltag und der hat eine ganz spezielle Position. Du gehst ja nicht automatisch zum Führerhäuschen rein und sagst, Tag, wie läuft Ihr Tag gerade? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und setz dich dann in die Bahn, weil der einfach so in seiner anonymen Position Teil, ne, der ganzen, einfach dieser ganzen Maschinerie ist, genauso wie der Polizist oder die Kassiererin, aber sich das immer mal wieder klar zu machen, so eine Position ist auch irgendwie nur so eine Rolle, die wir spielen.
Klar, ja.
Die spielen das halt besonders gut und die haben das jetzt aufgesetzt bekommen und es ist ja auch manchmal so, dass die sich in ihren Positionen auch unterschiedlich verhalten, als wie sie es halt zu Hause tun würden, ne? Die Kassiererin hat halt einen verdammt blöden Tag, aber sitzt da mit einem Lächeln und grüßt ihn, weil sie weiß, dass sie es muss. Und so weißt du, okay, ich gehe zur Kasse und ich weiß, ich werde da nicht angeschnauzt, weil sie hat eine Position zu erfüllen. Sie gehört in dieses System da rein. Aber am Ende des Tages spielen wir alle so unsere Rollen und begegnen uns in unseren Rollen. Du spielst auch eine Rolle, wenn du im Alltag bist. Allein schon durch unser Aussehen und wie wir auftreten, sind wir direkt in einer Rolle drin. Ob das jetzt eine offizielle Position ist oder eine inoffizielle, aber irgendwas erfüllen wir immer. Und das finde ich einfach so spannend und das finde ich wichtig, sich das immer wieder klar zu machen, weil man dann irgendwie viel besser sich gegenseitig mit Respekt gegenübertreten kann, mit mehr Empathie. So, das finde ich irgendwie, muss ich mich ab und zu immer mal wieder dran so erinnern. Auch wenn man irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie in einem Laden dann genervt ist und dann so dazu tendiert, vielleicht mal irgendjemand anzuschnauzen, der da eigentlich arbeitet. So sowas, das gehört sich einfach nicht. Ich meine, das weiß man auch, aber wenn man sich dieses Menschliche hinter jeder Position nochmal klar macht, ist das super hilfreich.
Mir geht das immer so, wenn ich meine so in großen Firmen, ja, ich sag das gut. Bescheid, ja. Augenblick. Jetzt kann weiterhin. Ja. Mir geht es eben oft so, dass ich, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt bin, weil du gerade Kassiererin gesagt hast, oder meinetwegen auch in der Regionalbahn, nehmen wir mal das Beispiel Regionalbahn, weil ich da ganz oft mit fahre und so, und dann erlebe ich es eben oft, die Regionalbahn hat Verspätung und der Schaffner, der erklärt und wird immer nur angemotzt und denke ich immer, nee, das geht nicht. Und so hinter dem Schaffner steht so ein ganzes System, was eigentlich die Verspätung verursacht hat. Das ist auch, das ist nicht der Lokführer, sondern da sind noch viele andere Systeme. Und der spielt einfach seine Rolle, weil du vom Rollenspiel geredet hast, der versucht seine Rolle möglichst verantwortungsvoll zu spielen und kriegt dann die Prügel ab. Und die Leute oder die, wo eben die Ursache dieser Verspätung in dem Fall liegt, die liegt eben ganz woanders. Das ist für mich auch immer so eine ganz wichtige Sache. Oder wie du sagst, im Supermarkt, in der Schlange, wenn die kassieren, die tun wirklich immer das Beste, was ihnen möglich ist. Und das versuche ich auch immer im Auge zu behalten. Das finde ich ganz wichtig.
Ja, ich habe letztens auch einer Freundin gesagt, dass ich so ein ganz starke innere Abneigung oder so ein Groll verspüre gegen Menschen, die sich über offensichtlich unveränderbare Tatsachen aufregen. Beispielsweise Schlange bei der Post. Menschen, die da stehen und sagen, oh, was soll der Scheiß, Mann, ne, so vor sich hungrig. Ja. Da denke ich mir, warum? Das ist alles heiße Luft. Also, ja. Das bringt dir überhaupt nichts. Je mehr du meckerst, die Schlange wird nicht kürzer. Ne? Dann sieht das einfach als Zeit. Ja, man schadet sich selbst und den Leuten um sich herum. Einfach so dieses innehalten, sagen, okay, ich habe jetzt ein bisschen Zeit für mich, ich stehe hier jetzt, wenn ich ein Handy habe, toll, dann kann ich auf dem Handy rumdaddeln, sonst gucke ich mir die Leute an, denke ein bisschen nach, so, und dieses, und ich merke das auch manchmal, dass Leute irgendwie darauf erpicht sind, andere damit reinzuziehen, also ich habe das ganz oft, wenn Leute über sich was aufregen, dass sie sich dann umgucken und mich angucken, so nach dem Motto, du stimmst mir doch zu, dass das hier eine blöde Situation ist, und ich so, bei mir perlst du ab, sorry. Weil
pass mal auf, ja, und jetzt schlagen wir eine Brücke zum Thema Bewerbung. Ja, nee, das passt nämlich unheimlich gut.
Ich bin gespannt.
Ja. Eine Idee.
Ja.
Wir haben ja schon einige Ideen für eine gute Bewerbung gesammelt. In einer guten Bewerbung könnte zum Beispiel auch ein Passus eingeführt werden. Was ist mir wichtig oder vielleicht besser formuliert, was ist mir wichtig, wenn ich im Alltag folgende Situation erlebe? Ich stehe in der Post, lange Schlange und so weiter. Dann beschreibst du die Situation. Ich denke, so einfach das Einbauen, damit könntest du eine Aussage treffen auf eine unaufdringliche Art und Weise, die so viel aussagt über dich und die ich mir, als kann ich mir vorstellen, dass sie unheimlich mit Wertschätzung bedacht wird. Nicht zu viel davon, sondern kurz erläutert, kurz beschrieben und
was man für ein Typ Mensch ist.
Ja, so. Ganz, aber so anhand eines Beispiels und nicht irgendwie, ich bin so und so.
Finde ich gar nicht schlecht. Finde ich gar nicht schlecht,
ja.
Ach ja. Ich habe eine Bewerbung geschrieben, damals, ich glaube, 2017, um in diesem Marktforschungsunternehmen zu arbeiten, wo ich dann auch gearbeitet habe. Spoiler. Aber dann, ich hatte die Bewerbung geschrieben und es ist ja üblich, EDV-Kenntnisse anzugeben, ne? Dann irgendwie so Excel, Word, was auch immer, PowerPoint. Und ja, hol dir ruhig was, kann ich es ja schneiden. Ich glaube, wir labern auch schon ziemlich lang.
Ja. Mir fallen noch wichtige Sachen ein. Okay.
Und dann hatte ich unten bei Excel gut angegeben und bei, ich glaube, PowerPoint und Word sehr gut. Und dann bin ich in die Bewerbung reingegangen. Ich weiß nicht, ob ich dir mal davon erzählt hatte. Und dann saß ich an einem Tisch mit einer Frau und die war nett und freundlich und hat erstmal über das Unternehmen gesprochen. Dann hat sie gefragt, ob ich irgendwelche Fragen habe. Naja, das kam am Ende. Und dann habe ich ein bisschen was von mir erzählt. Und dann meinte sie, okay, so, kurze Unterbrechung hier. Du hast ja jetzt was von dir erzählt, super. Ich habe jetzt eine Aufgabe für dich. Und das, also ich habe ganz wenige, ich glaube, es war mein erstes richtiges Bewerbungsgespräch und ich dachte so, du meine Güte, davor hatte ich nämlich bestimmt gefühlt 15 Leute gefragt, ja, wie ist das so bei Bewerbungsgesprächen, muss man da Aufgaben lösen? Nein, auf gar keinen Fall, bei so einer Position noch nicht. Alle haben mir zugesichert, wird maximum 20 Minuten laufen, keine Aufgaben. Wir waren schon bei Minute 30, ich saß da schon eine halbe Stunde rum und dann kam eine Aufgabe so. Und dann hat sie gesagt, hier, ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, da sind ein paar Lücken drin. Ich würde gerne, dass du die Grafiken interpretierst und da Aussagen hinschreibst, wie wir das einem Kunden präsentieren könnten. Und ich will, dass du was in Excel machst. So.
Ach so.
Weil ich ja geschrieben habe, Excel kann ich gut. Ja, dann wollte sie das direkt mal testen.
Ja.
Sie aus dem Raum, sie meint, ich bin 20 Minuten wieder da, bitte löst diese Aufgabe. So. Ich kriege direkt schwitzige Hände, weil ich wusste, okay, Excel, ja, ich kann da ne Zahlen zusammen addieren, mehr aber auch nicht. So, und dann saß ich vor diesem Problem und ich sollte halt eine Formel anwenden, um bestimmte Prozentteile auszurechnen von so einer Tabelle, ne? Und dann irgendwie die noch in einer bestimmten Art und Weise darstellen. Ich dachte mir, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich habe einfach so die Last auf mir gespürt, dass ich einfach gelogen habe, weil ich einfach meinte, ja, ja, ich kann das gut. Ja. Ich dachte mir, oh je. Aber ich meine, im Endeffekt weiß man auch nicht, wie gut man was kann, bis man mal getestet wird. Das muss man auch dazu sagen. Ja, und dann saß ich da und ich hatte keinen Ansatz. Ne? Und ich wusste, da muss irgendwie eine Formel rein, aber ich wusste nicht, wie man das überhaupt macht. So, und dann habe ich gesehen, der Laptop hat ja Internet. Das ist ja schon mal ganz gut.
Oh, das ist ja ganz genau, ja.
Ne, und dann bin ich auf Google gegangen und habe gedacht, so, google ich das einfach mal. Habe das da reingeschrieben, habe rausgefunden, wie man es macht, habe es dann gemacht. So, zack, Google wieder geschlossen natürlich. Und dann saß ich da mit meiner Lösung, kam sie rein. Und dann habe ich aber gemerkt, als sie mich angeguckt hat, dachte ich mir so, ich kann nicht sagen, dass ich das selber gelöst habe, weil das hat sich nicht richtig für mich angefühlt in dem Moment.
Aber du bist kreativ damit umgegangen.
Genau, und dann habe ich gesagt, ich hatte so Muffensausen, ich so, ich werde den Job eh nicht bekommen. Dann habe ich gesagt, ja, bevor ich irgendwas sage, sie kamen rein und ich habe sie direkt gestoppt und sie sagt, na nu, was ist denn jetzt los? Ich habe sie so richtig so, ja, bevor sie jetzt hier irgendwie drauf gucken, was ich gemacht habe, ich habe das gegoogelt. Und sie so, ja, ist doch super.
Und ganz so, genau, das war der Pluspunkt.
Ja. Und dann meinte sie so, dann wissen wir, wenn du irgendwann mal im Job nicht weißt, wie du eine Sache zu lösen hast, richtig, dann findest du es halt selber raus.
Ja. Du hast im Grunde das perfekte Ding hingelegt eigentlich, ja?
Perfekter wäre es wahrscheinlich, hätte ich es aus dem FF gekonnt und direkt runtergeschrieben. Aber es hat was anderes gezeigt, was auch wichtig für sie ist, und zwar Kreativität und dass ich weiß, wie man ne,
ich glaube, das ist viel wichtiger für sie, als dass das Ding auswendig gekonnt hättest oder
Kann schon sein. So, das war eine kleine Anekdote.
Eine kleine Anekdote von mir noch, weil gerade das Wort Marktforschung fiel.
Ja.
Und so, das ist ja nun so irgendwie, Marktforschung kennst du ja zur Genüge und da bist du ja, voll drin, hast ja voll Ahnung und so, ja. Ich bin jetzt vor ein paar Tagen angerufen worden von einem Marktforschungsinstitut in der Nähe vom Mediapark und wo ich schon mal war. Die haben gesagt, ich 2,5 Stunden und dann haben sie bestimmte Fragen gestellt, um zu testen, ob ich die geeignete Person bin und so. Und dann hat das auch wirklich geklappt. Ich schien da geeignet zu sein. Und da geht es um Zeitschriften, um die Apothekerzeitschrift, glaube ich. Und das Ding ist einfach, das sind so ganz spannende Sachen. Und da muss ich mich nicht bewerben, die haben mich angerufen. Die brauchten mein Alter.
Klar.
Und das, was sie von mir wissen, schien ihnen geeignet zu sein. Und das ist eine Sache, auf die ich mich total freue. Es ist eine stressfreie Sache. Die Sache an sich macht mir Spaß. Ich musste mich nicht mühsam bewerben. Die wollen mich haben. Und das fällt mir jetzt gerade mal so ein. Das ist ja schon Anfang, am 2. Januar ist es schon, ja.
Ach so, am 2. Januar gehst du dann
Am
dahin. Und
2.
du hast
Januar, ja.
2,5 Stunden schon mit denen telefoniert.
Ich habe einen Termin
Ach so, das für 2,5 Stunden.
Für 2,5 Stunden und so lange dauert das. Und die Sache an sich, das ist so eine spielerische Angelegenheit. Auf der einen Seite ernst und will ich auch ernst nehmen. Und auf der anderen Seite sind da so Spielräume gegeben, in denen man selbst sich spielend herumbewegen kann. Und
Ja gut, man spiegelt ja auch so ein bisschen, Fragen werden gestellt, über die du noch keine Gedanken gemacht hast und dann entdeckst du ja auch so ein bisschen, was ist denn überhaupt meine Meinung dazu, ne? Also es
ja.
ist ja nicht alles festgeschrieben.
Nee, das ist nee, es ist schon mache ich gerne so Geld verdienen. Das wäre mein Leben.
Das wäre
Wenn
auch.
ich noch mal am Anfang der Dinge stehen würde.
Tatsächlich, glaube ich, gibt es dazu keinen Job. Du bist ja eine Ressource, weil du eine Oma bist. Ja.
Eine Frage an dich. Wenn du dir heute in deiner jetzigen Situation irgendwie so einen Arbeitsbereich vorstellen würdest, wo du sagst, ach, das wäre im Moment so die Sache, da würde ich gerne mitmachen. Was hast du dann Fantasie oder?
Ja, ich fände es schön, irgendwo zu arbeiten, wo man etwas entwickelt. Also wo man nicht ein Produkt irgendwie vertreibt, was so existiert, obwohl jedes Produkt auch weiterentwickelt werden muss, aber wo man halt irgendwie an einer Sache arbeitet, die auch ja, sich weiterentwickelt und gerne halt in einem Team, wo aber jeder so seinen festen Arbeitsbereich hat, aber so man die Ideen dann auch einen Topf mal wirft, ne, und so zusammen sich hinsetzt und sagt, was hat jeder so gemacht? Also, dass ich nicht immer nur so dieses Zweiergespräch habe zwischen mir und meinem Chef, sondern dass ich halt in einem Team arbeite, die alle sozusagen auch auf meiner Ebene, in derselben Position sind wie ich. Und wir dann halt gemeinsam so Brainstorming machen, nachdem wir halt alleine an etwas gearbeitet haben. Da, auch das ist mir wichtig. Ich bin ein Teamplayer, das macht mir auch Spaß, aber am meisten vertraue ich mir selber und weiß ich, was ich kann. Und da möchte ich dann, wenn ich wirklich die Aufgabe selber ausführe, möchte ich die alleine machen. So, aber dass man sich die im Vorhinein zum Beispiel aufteilt, die Aufgabe, und dann halt bespricht. So, das ist das Setting, in dem ich sehr gerne arbeiten würde. Stimmt. Ich glaube, am Ende des Podcasts können wir eine Bewerbung für mich zusammenstellen. Egal für welchen Job. Ich wollte mal einen thematischen Bruch und noch mal ein kurzes Thema ansprechen. Und zwar, wie fühlst du dich dem neuen Jahr gegenüber?
Das ist eine sehr interessante Frage. Zu dieser Frage gehört natürlich unbedingt, wie ich dieses alte Jahr verlasse. Meine Wünsche entwickeln sich da heraus. Und ich muss sagen, also dieses aktuelle Jahr ist kaum zu verstehen. Es hat so solche Höhen gehabt und so eine Tiefen. So viel Wunderbares ist passiert und so viel Katastrophales. Und ich wünsche mir einfach fürs nächste Jahr, wünsche ich mir drei Dinge. Auf der einen Seite wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass es ein kreatives und intensives Jahr wird. Das auf jeden Fall. Aber gleichzeitig wünsche ich mir ein Jahr, was eine innere Ruhe hat. Was in sich Ruhendes, was aber sehr Kreatives dabei und wo aus dieser Ruhe heraus die Dinge entstehen. Die andere Sache ist natürlich irgendwie für unsere Familie wünsche ich mir so sehr, dass wir alle richtig im Körper und im Geiste fit bleiben und das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir als drittes, wünsche ich mir natürlich meine endlich mal diese Fahrradtour, von der ich träume, dass ich ganz allein von Cuxhaven bis Werben fahre. Dass ich das endlich mal mache. Denn letzten Endes ist es eine einfache Übung. Ich nehme das Fahrrad, fahre mit dem Flixdreh nach Hamburg, fahre kurz weiter nach Cuxhaven, ist ja ganz nah. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad bis Werben durch.
Ja.
Und steige in Werben aus mit schmerzendem Hintern und freue mich
und
aber riesig.
Und
Wehenden Fahnen, ja.
So, jetzt und diesen Part musst du dir nächstes Jahr anhören, wenn deine Motivation einen kleinen Kick braucht. Wie du das in so überzeugter...
Ja, das ist auch überzeugt. Und jetzt zu dir noch.
Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass ich nächstes Jahr Chancen, wenn sie sich ergeben, erkenne und nutze. Weil ich das Gefühl habe, dass ich in nächster Zeit, je mehr ich lerne, je mehr Leute ich kennenlerne, je mehr Orte ich bereise, sich bestimmte Lebenswege auftun, die ich manchmal nicht sehe oder nicht anerkenne, weil ich so sehr auf meinen derzeitigen Weg beschränkt bin in meiner Sicht. Aber ich fühle mich immer noch sehr leicht und jung und habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt ich noch in einer Zeit bin, wo Umorientierung was Tolles ist und Spaß machen kann und ich deshalb offen für viele Dinge bleiben möchte. Und deshalb möchte ich so diese Offenheit mit ins neue Jahr tragen und mich nicht von neuen oder andersartigen Dingen einschüchtern lassen, sondern beflügeln. Das ist mein...
Nee, das ist wirklich sehr schön. Ich sag vielleicht noch so ein, eben wie wir das immer so nennen, so ein, ist ja kein Klugscheißersatz, ist ein wirklich guter Satz. Ich wünsche mir, dass ich im kommenden Jahr das halbvolle Glas sehen kann und dem halb leeren Glas, was es geben wird, nicht ein Gewicht gebe, das einfach nicht gut ist für unser Leben.
Ja. Schön. Nimmt noch auf. Sollen wir stoppen?
Machen wir erstmal Stopp.
Tschüss.
Ach, jetzt hatten wir aber ein schönes Gespräch noch.